Grüß Sie, mein Gast heute ist der Konzert- und Kulturveranstalter Walter Haber. Herr Haber, was macht für Sie ein Konzert zu einem ganz besonderen Abend, an dem einfach alles stimmt?
Es ist immer eine Begegnung mit einem Menschen. Das ist mal wichtig, dass es ein Mensch ist, den man mal kennt, mal noch nicht kennt. Also man wird in einen neuen Persönlichkeitskosmos eingetaucht und man muss sich vorher vorbereiten, dass man mit dem auch auf Augenhöhe kommunizieren kann. Denn ich habe gerade heute mit Fatih Çevikoğlu darüber gesprochen, eines der größten Probleme der Künstler ist ja die Einsamkeit. Wenn sie als Solokünstler unterwegs sind, dann freuen sie sich unglaublich, wenn sie ein privates Gespräch führen können, das auch Hand und Fuß hat. Und danach kommt das Konzert, ja, und da ist halt jedes Konzert anders. Es gibt schon Künstler, die eins zu eins bis Moderation alles gleich machen, finde ich aber extrem langweilig. Ich glaube, der Künstler sollte sich selber auch fordern und versuchen, die Abende differenziert zu gestalten.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Walter Haber, unermüdlicher Kämpfer für Musik und Kultur.
Schön, dass Sie bei uns sind und uns besuchen in 1:1.
Guten Tag.
Auf Bayern 2. Unermüdlicher Kämpfer für Musik und Kultur, hieß es gerade. Das war ein Zitat, wenn ich das richtig weiß, aus der Laudatio, als Sie den Kulturpreis der Stadt Ingolstadt gekriegt haben. Jetzt wissen wir also, wofür Sie kämpfen, für Musik und Kultur. Wogegen mussten Sie denn kämpfen?
Wogegen? Ja, mal gegen die politischen Zustände, die halt in den Städten immer sind, dass man eigentlich nie zuhört, was Veranstalter wirklich brauchen. Bei uns wurden ja in Ingolstadt in meiner Zeit, in diesen 30, 40 Jahren, zwei neue Säle gebaut für solche Veranstaltungen und beide eigentlich am Nutzer vorbei. Also wenn man dann reingeht, hat man sofort die Mängel vor Augen und sieht das. Also, und das verstehe ich einfach nicht. Es gibt so viele tolle Säle, auch in Bayern, wo man etwas hingehen braucht und schauen muss, was machen die gut.
Ja, aber woran liegt das? Ich meine, das sind ja keine Dilettanten, die da am Werk sind.
Ganz sicher nicht, aber ich glaube, ich war halt nie in einer Partei. Es war ganz klar, dass ich in einer CSU-geführten Stadt über viele, viele Jahre, dass ich einfach als komplett Andersdenkender da immer Widerstände haben werde.
Aber auch jemand, der das Parteibuch der CSU hat, sollte ja in der Lage sein, einen Veranstaltungssaal herzustellen. Ja.
Das verstehe ich auch nicht. Kannst du Ihnen nicht erklären, warum das so war?
Ich glaube nicht, dass das am Parteibuch hängt, oder?
Ja. Nicht unbedingt, aber man hört einem leichter zu.
Ah.
Und eher zu. Mhm. Aber wir haben das ja jetzt mit dem Theater, das saniert werden soll in 2 Jahren. Und da ist ja auch so, für Schauspielhaus hat man jetzt eine Lösung gefunden. Aber noch heute weiß keiner, was mit dem großen Saal geschieht. Das heißt, große Kabarettisten und Musiker wie Konstantin Wecker, Dieter Nuhr und weiß Gott was, die können dann nicht mehr in Ingolstadt aufspielen, weil die nächstgrößere Saalkapazität ist 300 und nicht 1200. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Und ich glaube, Kultur hat keinen hohen Stellenwert. Zwar einen hohen Etat, aber einfach im Denken ist sie weit hinten dran.
Wie hat sich denn das verändert, jetzt über die Zeit einmal gesehen? Also mehr als 40 Jahre, haben wir eben gerade gehört, waren Sie im Kulturleben in Ingolstadt engagiert. In welchen haben Sie am meisten, in welchen am wenigsten zu kämpfen gehabt?
Also verändert hat sich es mit den Oberbürgermeistern. Ja, also wir hatten ja den Oberbürgermeister Schnell, der sehr lange da war. Der hat das alles extrem gefördert. Und dann hat es halt langsam nachgelassen. Dann gab es einen Kulturreferenten, den es auch heute noch gibt, den Gabriel Engert. Der hat in einer echt schwierigen Situation, wo wir vor der Insolvenz standen, uns auch geholfen. Aber dieses wirklich Interesse an Kultur, schauen Sie, der neue Oberbürgermeister wieder angetreten ist, haben wir gedacht, Mensch, jetzt gibt es einen Parteiwechsel und jetzt wird alles besser. Habe bis heute, glaube ich, kein Gespräch mit Kulturschaffenden gesucht. Und auffallend war halt, während der Corona-Zeit, die freien Veranstalter wurden eigentlich nicht berücksichtigt und besonders gefördert.
Über das, was gerade in den Jahren da passiert, da waren Sie ja Gott sei Dank schon raus. Da hatten Sie
zum Glück, ja,
gerade vorher aufgehört mit der Neuen Welt, die legendäre Location in Ingolstadt, die Sie lange betrieben haben, wo Sie eben ja auch 40 Jahre lang zuschauen konnten, wie die Ingolstädter als Publikum so sind. Sind die besonders kritisch oder besonders dankbares Publikum? Was würden Sie sagen?
Also jetzt nach Corona sind sie extrem dankbar. Das ist wirklich toll. Also so viele Leute kamen noch nie nach einer Veranstaltung zu mir und haben sich immer bei mir oder dem Künstler bedankt. Insgesamt hat sich nicht viel verändert, komisch. Wir haben alle immer gedacht, die Stadt wird größer, wird mehr Multikulti, werden jüngere Leute, die ganzen Studenten und so weiter. Es hat sich aber nicht viel verändert. Es ist eine Stadt, wo man eine Kulturklientel hat, gab es in der Region ungefähr 140.000 Einwohner. Aber die Klientel, aus der wir schöpfen, ist maximal 20.000. Mehr ist es nicht.
Von den
von den 140.000. Aha. Und was mich halt immer wieder enttäuscht, ist, dass Studenten nur bei ganz wenigen Künstlern etwas ausmachen. Ich habe ja mal Studentenkarten angeboten. Da kam vielleicht einer oder zwei, wenn du Glück gehabt hast. Und das ist eigentlich schade. Aber sonst ein sehr treues Publikum. Und man kann, das ist natürlich was in der neuen Welt, die ideale Location war, man kann sich ein Publikum ziehen. Deshalb im Blues geschafft, deshalb mit Kabarettteil geschafft. Aber es dauert schon 5-6 Jahre, bis die Sachen dann voll sind.
Gibt es denn Künstler, wo Sie sagen würden, obwohl Sie Veranstalter sind oder vielleicht gerade deswegen, weil Sie das Ganze ja auch mit der Verantwortung machen, bleib weg aus Ingolstadt. Schenk's dir, weil das kann hier nicht funktionieren.
Naja, das gibt es bei mir schon, dass man aus kommerziellen Gründen einfach sagen muss, geht nicht, ja. Aber ja, ist eine schwierige Frage, weil jetzt nach Corona hat sich natürlich für mich als Veranstalter ganz neu aufgestellt. Die Szene hat sich ja zum Teil gespalten durch die Haltung zu den ganzen Corona-Maßnahmen. Und für mich habe ich schon eine private No-Go-Liste aufgestellt, dass bestimmte Künstler, egal wie kommerziell erfolgreich sind, einfach ich nicht mehr veranstalte. Mhm. Ich muss sie nicht veranstalten und will sie jetzt auch nicht mehr veranstalten.
Mhm. Und andere. Aber das hat andere Gründe.
Das hat andere Gründe.
Das ist jetzt nicht der Grund, dass Sie sagen, pass auf, du Künstler, ich weiß nicht, XY passt einfach nicht zu Ingolstadt, zu dem Publikum, das geht da nicht. Das passt da nicht.
Ich glaube, da gibt es keinen Künstler, der nicht passen würde. Man muss das halt aufbauen. Also ich habe mit Weltmusik angefangen, sehr, sehr früh. Und da hat das Publikum gezüchtet. Es ging mit 40 Leuten los, aber nach 2-3 Jahren waren halt die Sachen voll. Ob die aus Jordanien kamen oder aus Russland oder weiß Gott was, die Leute waren dann neugierig. Und man darf nicht unterschätzen, dass sehr viele aus der Region kommen. Mhm. Also nicht aus der Stadt selber.
Also dann doch wieder mehr als nur die 20.000.
Ja, das sind dann wieder mehr, eben, genau.
Der harte Kern sind aus der Stadt, aber das Einzugsgebiet eben gerade so bei außergewöhnlichen Geschichten.
Beim Blues haben wir bei Highlights zum Beispiel oft das Problem gehabt, dass die Ingolstädter viel zu langsam waren und gar keine Karten gekriegt haben.
Bei anderen Veranstaltungen haben sie das Problem gehabt, dass 2 Kilometer lange Schlangen durch die ganze Stadt gegangen sind.
Das war eine.
Wer war das? Michael Mittermeier oder wer?
Mittermeier, Monika Gruber später Monika auch. Gruber. Aber es war eigentlich so eine Idee bei uns, die Festivals zu einem Ereignis zu machen. Kabarettteil sollte was ganz Besonderes sein. Dann haben wir gesagt, vor dem offiziellen Vorverkauf machen wir einen Vorverkauf bei einem Sponsor damals und haben dort eben das gemacht. Mittermeier war das erste Mal, Michael. Und da waren wirklich Schlange durch die ganze Fußgängerzone, 2 Kilometer lang. Und so diszipliniert und eine Riesenstimmung dabei. Also es war toll.
Jahrgang 1951, unser Gast heute Walter Haber, also lange genug Erfahrung, über die wir gleich auch noch erzählen werden. Vor allen Dingen aber auch mit Jahrgang 51 definitiv einer der Jahrgänge, die sich der entscheidenden Musikfrage stellen musste. Beatles oder Stones?
Stones, selbstverständlich.
Rolling Stones.
Die Rolling Stones. Die Beatles habe ich alle Platten gekauft, aber wenn ich die Wahl hatte, was lege ich auf? Genau, waren es eben die Rolling Stones.
Dann machen wir es genauso. Also wir haben auch alle Beatles-Platten, aber wir legen einfach die Stones auf. Happy 1971, die Stones.
Toll.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit Walter Haber und einem Titel aus dem Jahr 1971 von den Stones, nachdem die Entscheidung Beatles oder Stones hier leicht zu treffen war. 1971 waren sie schon 20. Das mit den Postern über dem Bett war da im Zweifel schon lang vorbei. Aber mit welcher Musik sind sie groß geworden?
Ja, groß geworden mit Schlager natürlich. Das ersten Songs, die ich auswählen konnte, waren alle von Freddie Quinn oder Peter Alexander. Gus Backhaus natürlich, großer Held. Peter Hinnen dann noch. Ja, aber daneben mit 20 Jahren war das zu lang vorbei.
Da war es schon lang vorbei, schon klar. Aber irgendwann mal, da muss Elvis gekommen sein, oder?
Elvis kam dann, ja, das war witzig. Beim Freund, der hatte eine alte Plattensammlung von seinem Vater und der hatte Chubby Checker und Elvis Presley. Und dadurch habe ich eigentlich das kennengelernt. Und dann ging es schnell, wie die Beatles eigentlich da waren, da ging das ganz schnell, die ganze Beatmusik hat einen überrollt einfach.
Und eine Tante von Ihnen, die nach Amerika ausgewandert ist, hat Sie zum Plattensammler gemacht. Wie geht das?
Hat uns immer wieder einen Dollar geschickt. Und damals hat die Single 4,75 Mark gekostet. Und der Dollar war ungefähr bei 4,90, 5,2, je nachdem. Also immer wenn der Dollar kam, bin ich auf die Bank, habe das umgetauscht und mir wieder die Single gekauft. Und
also das war schon klasse. Familiär finanziert und auch inhaltlich. Sie haben zwei Geschwister gehabt. Das ist da ja wahrscheinlich auch so, dass also ältere Bruder und Schwester, dass die auch beigetragen haben zum Musikgeschmack?
Schon, aber für mich positiv. Also meine Schwester war sehr auf französisch Chanson, Existenzialismus und diese Geschichten. War ja 2 Jahre älter. Und mein Bruder war sehr auf die Liedermacher wie Degenhardt, Hüsch und solche Sachen. Also habe ich damit ein weites Spektrum sehr früh kennengelernt. Durch meine Mutter dann eher noch Operette, Musical. Also es war alles
Ihr
da.
Ihr ganzes Repertoire ganz schon angelegt.
Repertoire, ja? Genau.
Super. Wie ist das mit dem Kabarett dann in Ihr Leben gekommen?
Oh, Kabarett kam viel, viel später. Das heißt, die Wurzel vom Kabarett war das, dass mein Bruder ein altes Uhr-Tonbandgerät hatte und jede Sendung der Lach und Schieß gesehen, die im Fernsehen kam, aufgenommen hat. Und auch die Stachelbeeren damals in Berlin.
Stachelschweine.
Ja. Und da durfte man nicht ins Wohnzimmer gehen, denn jeder Tritt hat die Aufnahme gestört. Aber diese haben wir dann oft 3-4 Mal angehört. Gerade die Lach- und Schießsache mit Dieter Hildebrand.
Bis
so kam das Feuer eigentlich. Aber dann als Veranstalter Kabarett zu machen, hat lange gedauert.
Das war ja dann viel später.
Viel später.
Mutter und Geschwister haben wir schon gehört. Der Vater war, das fand ich wunderbar, als ich das gelesen habe, Telegraf. Stimmt das? Bei der Post?
Telegraf bei der Post, ja.
Der Großvater auch?
Der war auch Telegraf am Königshof irgendwo in Jugoslawien, glaube ich, in Belgrad, genau.
Ich fürchte, man muss heute Menschen erklären, was ein Telegraf eigentlich ist. Die kennen vielleicht noch den Graf von Monte Cristo oder Lord Dumbledore, aber der Telegraf?
Die reparieren halt die Leitungen und stellen her, dass man halt miteinander telefonieren kann. Schlicht und einfach, um das geht's, gell? Also sie stöpseln nicht ein, das machen ja dann, haben wir damals die
verschiedene Frauen gemacht.
Fräulein vom Amt, genau. Ja. Aber die sind halt, mein Vater ist noch hochgekrackelt, ein bisschen Steigeisen auf die Stämme der Telegrafenmasten. Ja, hat das repariert.
Und der Großvater am Königshof von Belgrad?
Damals war er da angestellt, genau.
Gibt es auch schon immer. Also den Königshof, den ganzen. Nein, also den Telegrafen gibt es auch
nicht mehr. Hat sich alles verändert. Ja.
Ihr Vater ist gestorben, da waren Sie 7.
Da war ich 7, genau. Ja.
Wie hat das Ihr Leben verändert?
Ja, es ist für Kinder immer so eine Sache. Einerseits natürlich ist es einschneidend, das ist auch, ich erinnere mich an wenig, aber ich werde nie den Tag vergessen, an dem es passiert ist, weil ich einfach da, er hatte eine Art Grippe. Und im Grunde war es Malaria, noch nicht erkannt. Und habe ihm die Zeitung hochgebracht. Und ich sehe das Bild immer noch, wie er da liegt und alles. Und habe das auch nicht wahrgenommen. Wie es verändert hat, ich habe 2 Brüder von ihm. Der eine hat bei uns zu Hause gewohnt und der andere war auch in Ingolstadt. Und die haben mich natürlich aufgefangen. Und auch die Geschwister. Aber es hat mich sicher verändert, weiß ich noch nicht so genau.
Aber das ganze Familienleben muss es ja brutal verändert haben.
Familienleben total.
Die Mutter war vorher Hausfrau?
Genau, sie war vorher Hausfrau, sie durfte leider nicht studieren von ihrem Vater her. Das war damals nicht üblich, obwohl sie sehr gute Noten hatte. Und sie hat dann angefangen ein Lehramtsstudium und ist da
während
jeden Tag.
Ihr schon unterwegs
wart. Wir waren 3 Kinder zu Hause und sie hat dann jeden Tag nach Eichstätt gefahren zum Lehramtsstudium, hat das abgeschlossen und dann musste sie halt diese Anfangszeit überstehen. Man hat ja damals kurioserweise die Leute ja möglichst weit wegversetzt. Und es ging auch so, es ist wirklich schlimm, sie musste oft Zug fahren, also mit dem Fahrrad eine Stunde, weil kein Bus und nichts war. Es war wirklich sehr, sehr schwierig und erst, wo sie dann mal ins Ministerium gegangen ist, da hat sie jemanden gefunden, der ein bisschen eigentlich Mitleid gehabt hat, gesagt, Mensch, eine Frau mit 3 Kindern, kann man jetzt so schikanieren.
Und Sie sind bei den Onkeln dann ganz gut aufgehoben gewesen?
Ja, die waren dann schon weg. Die waren dann schon wieder weg. Aber meine Schwester hat dann Haushalt geschmissen, genau genommen. Mhm. Es gab mittags meistens Reis, Pudding, irgend solche Sachen. Gell?
Ja. Sie sind dann, das muss man wieder so über Jahreszahlen nachdenken, also Sie sind dann zum Bund gegangen, zur Bundeswehr, aus materiellen Gründen.
Aus materiellen Gründen, ja.
Jetzt hätten Sie aber politischer Hippie auch sein können, aber das waren es dann offenbar nicht
genau.
so sehr.
Na, so sehr war das mit dem Wehrdienstverweigern. Es war einfach mir zu schwierig damals. Es war ja nicht so, dass man wie heute einfach eine Karte schickt.
Ja, heute gibt es ja gar nicht mehr.
Gibt es gar nicht mehr, genau. Es ist sehr schwierig gewesen. Und mich hat es dann schon gelockt, da jetzt natürlich ein bisschen Geld zu verdienen. Man konnte sich damals noch auf statt 18 auf 21 Monate, das 18 waren Pflicht, auf 21 Monate verpflichten und hat dann sehr gut verdient jeden Monat und eine tolle Abfindung bekommen. Und das war für mich natürlich ein Segen.
Wie finden Sie die Diskussion, dass das jetzt im Augenblick wieder überlegt wird, ob man zu irgendeiner Art von Wehrpflicht wieder zurückkommt?
Absoluten Unsinn. Mhm. Was soll das eigentlich? Es ist immer so, wir machen oft einen Schritt in der Politik zurück und denken gar nicht nach. Man kann es praktisch schon gar nicht umsetzen. Die Kasernen sind alle anderweitig vergeben oder besetzt oder kaputt. Das ist wie bei der Atomkraft. Man kämpft jahrelang, dass etwas abgeschafft wird und dann kommen ein paar und wollen das wieder zurückdrehen, das Draht. Warum denn?
Ja, vielleicht, weil sich die Geschichte ja auch ein bisschen zurückdreht, weil ja plötzlich wieder Kriege bei uns in der Gegend unterwegs sind und möglich, die ja auch lang nicht möglich
schienen. Aber glauben wir wirklich, wenn Deutschland in den Krieg hineingezogen wird, dass wir damit Wehrpflichtigen gewinnen können? Das glaube ich ganz sicher nicht. Also
die Diskussion geht weiter. Sie jedenfalls haben es aus finanziellen Gründen gemacht und nicht bereut und geschaut hat es Ihnen auch nicht. Und danach sind Sie doch in die Fußstapfen Ihrer Mutter, nämlich auch Lehramtsstudium.
Dann habe ich Lehramt studiert, Deutsch-Englisch und habe auch einen Praxisunterricht gehabt, Referendariat und alles drum und dran. Hat mir viel Spaß gemacht, war
Studium
toll.
War in München dann, gell?
Studium war, da war ich in München ein Jahr in Starnberg und ein Jahr Graf, Theresia Graf oder irgendwas. Ja, und ein Jahr in
Willi
Ingolstadt.
Graf,
Willi Graf Gymnasium, genau. Ja. Und ein Jahr in Ingolstadt dann an der Apian Gymnasium.
Aber?
Aber dann kam halt nach dem Examen, war einfach Schluss.
Warum?
Von den 13, die bei mir im Seminar waren, hat einer eine Stelle bekommen, alle anderen nicht. Es war die große Arbeitslosenzeit der Lehrer. Meine Frau war ja Grundschullehrerin, da ging es ganz genauso.
Die hatten Sie im Studium kennengelernt?
Vorher schon.
Ja.
Wir waren also beide arbeitslos. Und dann hieß immer, ja, 5 Jahre gibt es so eine Warteliste und da kommt man schon rein und so weiter. Nur nach 3 Jahren hat sich nichts geändert an der Position. Man ist immer gleich geblieben, weil halt wieder bessere nachgerückt sind und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gehst du in eine Versicherung und habe dort einen Vertrag unterschrieben, hätte dann die Lehramtsstudenten betreuen sollen und so weiter und fand das eigentlich ganz spannend. Und dann kannst du die Familie ernähren. Und dann kam plötzlich das Angebot, in die Kleinkursbühne einzusteigen.
Ich dachte, jetzt kommt eine ganz andere Geschichte.
Welche?
Ich dachte, jetzt kommt die Geschichte und dann hatte ich schon meine Koffer gepackt und war mit der Frau auf dem Weg nach Ecuador.
Das ist ja.
Als Aushilfslehrer oder was immer das gewesen wäre.
Das war zwischendrin, ja, genau. Da hat man nach Ecuador, nach Quito, gab es eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung, die ich heute noch habe. Da war genau das gesucht. Also meine Fächerverbindung und die Grundschullehrerin für meine Frau. Und da haben wir uns beworben. Und wir wurden auch eingeladen und war eigentlich schon so klar, dass wir das bekommen, die Stelle. Und dann kommt meine Frau vom Arztbesuch heim und sagt, ich bin schwanger.
War es nichts mit Quito.
Dann haben wir es gecancelt. Gell?
Dann war es auch nichts mit der Versicherung und dann wurde es halt Veranstaltungen.
Dann wurde es Veranstaltungen, genau.
Bei den Veranstaltungen wurde es dann irgendwann mal der, über den wir gleich reden, den wir jetzt hier erstmal hören, nämlich Dominik Planger, mein Freund, der Afghane.
Mein Freund, der Afghane, hat 2 Kinder und eine Frau. Die Kinder sind geboren hier, sie wohnen in Spittelau. Er arbeitet in der Schule, in der Hausmeisterei. Mein Freund, der Afghane, lebt glücklich und frei. Mein Freund, der Afghane, lebt glücklich und frei. Da werden da nicht die Bullen, die ihn verfolgen seit einer Zeit. Die haben ihn im Verdacht, er sei zum Terror bereit. Es ist verdammt hart in dieser undankbaren Stadt. Sag mein Freund, der Afghane, der oft Heimweh hat. Sag mein Freund, der Afghane, der oft Heimweh hat. Seine Kinder werden immer wieder diskriminiert. Ja, wer soll man dem Kind erklären, wenn man diese Idioten ignoriert? Er versucht ihnen Mut zu geben, sich zu wehren jeden Tag. das sind Sadisten, das ist Menschen, die keiner mag. Ja, ich hab selbst gespürt, mit eigenen Augen gesehen, wie der Arm des Gesetzes hier mit Fremden umgeht. Die gewaltbereiten Einheiten treten alles nieder mit brutaler Autorität. Man sieht es immer wieder mit brutaler Autorität. Ja, man sieht es immer wieder. Ja, mein Freund, der Afghane, ja, er hat's nicht leicht. Seine Nachbarn sind alte Nazis, hängen geblieben im Dritten Reich. Sie verbieten ihren Kindern das Spielen mit den Seinen und verspotten sie im Hof. Wir sind ständig am Weinen und verspotten sie im Hof. Wir sind ständig am Weinen. Seine Kinder werden immer wieder diskriminiert. Ja, wie soll man dem Kind erklären, wenn man diese Idioten ignoriert? Er versucht ihnen Mut zu geben, sich zu wehren jeden Tag. Das sind Sadisten, Rassisten, Menschen, die keiner mag. Ich mache oft Musik mit meinem Freund, dem Afghanen. Er schlägt die Trommel und ich spiel dazu Gitarre. Singen Lieder von Freiheit und Revolution. Und stampf mit unseren Liedern das System in den Boden. Und stampf mit unseren Liedern das System in den Boden. Seine Kinder werden immer wieder diskriminiert. Ja, wie soll man dem Kind erklären, wie man diese Idioten ignoriert? Er versucht ihnen Mut zu geben, sich zu wehren jeden Tag. Das sind Sadisten, Rassisten, Menschen, die keiner mag. Das sind Sadisten, Rassisten, Menschen, die keiner mag. Das sind Sadisten, Rassisten, Menschen, die keiner mag.
Dominik Planger in 1:1, der Talk auf Bayern 2, heute mit Walter Haber, den mit Dominik Planger was verbindet?
Ja, einfach die gemeinsamen Interessen an Townes Van Zandt. Haben wir beide große Fans und ich habe den Song Mein Freund der Afghane gehört und war so begeistert, dass ich ihn sofort eingeladen habe zum Konzert. Und was mich fasziniert an ihm ist, dass er sowohl Protestsongs schreiben kann, als auch ganz zarte Liebeslieder. Und mich freut es unglaublich, dass jetzt bei der Tournee heuer endlich auch der Zuschauererfolg kommt. Und ja, ich bin mit Dominik befreundet und wir schreiben uns auch öfters. Also es ist wirklich sehr, sehr schön.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Walter Haber, eine neue Welt für Ingolstadt.
Wie erklärt man die neue Welt einem Nicht-Ingolstädter?
Es ist eine klassische Kleinkunstbühne, angefangen als Folkclub, eingerichtet, ja, man kann es, das Fraunhofer in München hat viel Ähnlichkeit, hat auch Spuren hinterlassen. Es ist eine Gelegenheit, unglaublich nah bekannte Namen zu erleben. Also die Distanz zwischen Publikum und Künstler ist nicht da und man kann sich später am Tresen gleich noch mit denen unterhalten.
Wie sind Sie da überhaupt hingekommen? Also Sie haben erzählt, Ecuador war nichts mit der Lehrerstelle, weil Frau war schwanger, dann war Kind da, dann Versicherung. Ja, und wie sind Sie dann da?
Ich habe ja schon jahrelang mit dem Verein Förderband Musikinitiative Veranstaltungen gemacht in Ingolstadt. Große, kleine und damals war halt Folkmusik
das populär. Das war eine Bürgerinitiative, um für mehr Konzerte zu suchen.
Genau, weil es einfach nichts gab in Ingolstadt. Da kam einmal der Reinhard May im Jahr, dann noch Karl Gott und dann war es vorbei.
Bauernhof gemietet damals?
Das hat jetzt mit der Musikinitiative nichts zu tun. Das war mit Freunden zusammen. Bauernhof gemietet und dort erste Konzerte veranstaltet. Kleines Open Air und so ging es halt los.
Was war Ihr allererstes Konzert?
Mein allererstes Konzert war, wie haben Sie geheißen? Aus Stuttgart.
Ja, Rolling Stones, glaube ich, waren es, oder?
Es war eine Jimi Hendrix Coverband auf jeden Fall.
Ah, okay.
Evil Way Season, genau. Mhm. Fantastische Band mit einem amerikanischen Gitarristen. Und die habe ich im Urlaub kennengelernt in Frankreich. Und dann haben wir ausgemacht, machen wir ein Konzert. Dann war es unheimlich schwer, dafür einen Saal zu bekommen. Mhm. Und dann haben wir letztendlich dann doch erfolgreich gewesen. Ja, das wurde dann halt promoted und war volles Haus und Riesenerfolg.
Und also insofern hatten Sie schon ein bisschen Erfahrung, als Sie dann eben in diese neue Welt gekommen sind. Genau. Aber erst waren Sie da nur Angestellter und dann wurde es aber schlagartig alles anders.
Genau, ich war schon Kompagnon von einem anderen, von Michael Zöpfel. Der hat es ein Jahr betrieben, hat das Ganze hochgebracht. Der war Rode bei Willi Michel damals. Und nach einem Jahr haben wir es gemeinsam gehabt, das war vielleicht 2 Jahre. Und dann plötzlich, über Nacht, hat er gesagt, er hört auf. Jedenfalls war die Alternative dann entweder aufhören, mit Schulden dazustehen, weil ich ja damals eine Einstiegssumme bezahlen musste, würde ich heute nie mehr machen, aber war halt damals war ich halt ein bisschen naiv. Ich habe gesagt, nein, das ist eigentlich doch ein Traum, was ich schon immer eigentlich machen wollte, mach's weiter. Das Lehramt, das kannst du in 10 Jahren auch noch machen. Und so ging es halt dann los. Und
aber da mussten Sie ja nochmal erstmal Geld reinstecken.
Ja, aber nicht so viel. Das war überschaubar. Es war ja damals auch an der Zeit für die Gastronomie, da gab es nicht so viel in Ingolstadt. Das heißt, die neue Welt war an den Wochenende rappelvoll. Und wirklich, wir haben jeden Tag aufgehabt und es kam ja auf einen Durchlauf von 3-4 Personengruppen. Das heißt, es war 3-4 Mal neu gefüllt. Da können Sie sich vorstellen, dass es auch gut lief.
So trotzdem war die Küche am Anfang die größte Herausforderung?
Ja, das war die größte Herausforderung.
Warum?
Ja, weil wir keinen Koch uns leisten konnten, jemanden fest anzustellen, der da kocht. Dann haben wir halt immer Bekannte oder auch meine Frau haben wir dann Suppen gekocht, Kartoffelsuppe oder so Sachen, einfache Dinge angeboten.
Aber das hat sich ja dann schon entwickelt. Irgendwann, es hieß ja weit über Ingolstadt heraus, das beste Chili der Welt.
Genau, da ist es dann später gekommen, ein Vierteljahr später, habe ich im Gang der neuen Welt einen alten Schulfreund wieder getroffen, Josi Jauernig. Und der war auch gerade auf der Suche, was er macht. Und habe gesagt, steig doch bei mir ein. Und so ist es geschehen. Und er hat ja gastronomisch schon Erfahrung gehabt und Kochen war seine Leidenschaft. Und so haben wir es langsam hochgezogen. Ich habe angefangen, die Veranstaltungen zu intensivieren, feste Veranstaltungstage zu machen, Montag, Dienstag, Donnerstag, also 3 Tage, die bei den Künstlern oft frei sind, die also sehr froh waren, wenn Montag, Dienstag sie wo spielen konnten. Und er hat es gastronomisch hochgebracht, eben mit dem Chili oder mit den berühmten Whisky-Sammlungen. Das war ja ein Phänomen, was er da über Whiskys wusste und auch die er im Angebot hatte. Mhm.
Zur neuen Welt sind dann gekommen Jazztage, Kabaretttage, ein Bluesfest, alles Mögliche. War es eigentlich schwierig für Sie, Ingolstadt überhaupt erstmal ins Bewusstsein und auf die Landkarte von den diversen Künstlern zu kriegen? Weil bis dahin war das ja ein weißer Fleck.
Das ist schon so. Es ist auch meine große Angst jetzt, wenn das Theater saniert wird, dann wird ja 3 Jahre dieser Saal wahrscheinlich nicht mehr da sein. Dann verlieren die Stadt aus den Augen. Und ich musste einfach durch Kleinarbeit versuchen, halt immer wieder ein bisschen größer zu werden. Von den Namen her, ich habe den Vorteil gehabt, dass wir über den Verein natürlich schon über Jahre hinweg Top-Künstler geholt haben. Ich hatte zum Beispiel sehr gute Verbindung zu dem Chef von ECM, also im Jazzbereich, habe überhaupt keine Probleme gehabt. Und so baut man halt seine Strukturen auf. Und damals waren ja ähnlich wie ich, gab es noch mehr Akademiker, die arbeitslos waren. Und die haben alle ein Netzwerk gebildet in Deutschland. Also ich weiß nicht, Solde Sully ist ja so ein Beispiel. Dieses Netzwerk hat sehr gut zusammengehalten.
Aber gibt es auch welche, an denen Sie sich immer die Zähne ausgebissen haben, die Sie nie gekriegt haben, obwohl Sie es gern gehabt hätten?
Das gibt es, wo viele Kontakte gehabt haben. Richard Thompson zum Beispiel hat für mich so einen Off-Kontakt gehabt. Und dann einmal habe ich leider Gottes 500 Euro war mir zu viel und habe versucht zu handeln und da war halt nichts drin.
Bei wem?
Beim Richard Thompson.
Richard Thompson.
Oder Roger McGuinn von den Birds. War wirklich nahe dran eigentlich, dass er kommt und auch wieder finanziell halt oft. Ich habe damals nicht den Mut gehabt, zu sagen, die Karte darf auch 30 Mark oder Euro kosten. Heute würde ich sagen, das kostet halt 40 Euro. Wenn die schon in die neue Welt kommen, ja, dann muss das jetzt sein.
Das hat sich auch brutal verändert, wenn Sie sich anschauen, was heute Menschen bereit sind, für Konzertkarten überhaupt zu zahlen. Ich meine, aber das liegt ja auch in der ganzen Branche. Früher war es ja so, wenn ich das richtig weiß, dass die Künstler Konzerte gemacht haben, um ihre Platten zu verkaufen. Heute verkaufen sie die Platten günstig, damit die Leute teuer ins Konzert rennen.
Ich weiß, unser erstes Wolfgang Amboss Konzert, da haben die Karten 10 Mark gekostet. Das war eine witzige Geschichte, kann ich erzählen. Der Agent hat auf einer Festgage bestanden, waren 5.000 Mark, was für uns aber schon viel war. Aber wir haben uns darauf eingelassen und haben gedacht, na, wird schon klappen. Und dann kamen fast 1.000 Besucher und wir haben wirklich sehr viel verdient an dem Abend. Und dann saßen wir an 2 Tischen im Restaurant und haben halt mitbekommen, wie sie sich halt beklagt haben, was für ein Fehler sie da gemacht haben.
Dass sie zu billig bei euch gespielt haben. Und wie war es denn jetzt mit Towns Van Sant, weil wir den gerade schon erwähnt hatten? Auf den sind Sie auch stolz, dass Sie den so ein bisschen entdeckt haben eigentlich.
Bin ich sehr stolz. Also es gibt da verschiedene Aspekte. Einmal wunderbarer Agent, der Bertolt Seliger, mit dem ich viel gemacht habe. Also bevor es den Begriff Amerikaner gab, diese ganzen amerikanischen Bands. Und Towns gibt es einmal das, er sieht meinem Vater unglaublich ähnlich. Also da gab es schon eine emotionale Berührung und wir haben uns einfach gut verstanden. Also es ist erstaunlich, es waren 2 Konzerte. Beim ersten war er noch einigermaßen, beim zweiten haben wir schon deutlich gemerkt, dass er nicht mehr so fit ist. Aber da habe ich dann einen Arm mehr gebrochen gehabt und nach dem Konzert, wie alles vorbei war, die Leute weg sind, sagt er, komm, setz uns mal kurz auf die Bühne. Haben uns da hingesetzt Und dann spielte er mir seinen Sanatorium Blues nur für mich.
Ah.
Es war nicht so toll. Also ich war ein herzensguter Mensch. Weil sein Agent damals, Harald Eggers, habe es schon erzählt, wie schwierig es ist, ihm auf diesem Wodka-Level zu halten. Mhm. Das ist halt eigentlich die Kunst jeden Tag, dass er nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja.
Wir haben nicht den Sanatory Blues, aber wir haben Two Girls von Townes Van Zandt.
Class didn't look like cotton, it didn't even look like class. I was underneath the weather, all my friends looked like a crab. But a swimming hole was full of rum and I tried to find out why. All I learned was this, my friend, you gotta swim before you fly. I got two girls. One's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know. Two lonesome dudes on an ugly horse passed by not long ago. Asked me where the action was, I said that I don't know. As they disappeared, I heard the driver say, he's a little slow between the ears. He's always been that way. I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know. Jolly Jane just lays around and listens with her mouth. She's had about a dozen husbands, but the last one just pulled out. And who's gonna bring her dinner through the weary years ahead? All she get from me is sympathy. Ain't got time to see she's fed. I got two girls. One's in heaven, one's below. All one I love with all my heart, and one I do not know. All in your mind. Moccasins are treading nice, leaving strange designs. Cajun said last time this happened, we weren't here. Robots full of penguins, and I'm playing it like I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know. I got two girls, one's in heaven, one's below. One I love with all my heart, and one I do not know.
Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Walter Haber. 3000 Veranstaltungen in über 33 Jahren.
Und da haben wir vorher schon gesagt, das ist weit untertrieben. Es sind über 4000 Veranstaltungen.
Weit über 4000.
Ja, inzwischen ja auch geworden, weil Sie haben ja auch nicht aufgehört, als Sie aufgehört haben. Ja, bis wohin soll man erzählen? Also Ende 2016 war Schluss erstmal mit der neuen Welt.
Genau.
Warum eigentlich mit 65? Gibt es Altersgrenze für Impresarios?
Mein Kompagnon hat einfach gesagt, er will nicht mehr. Ja? Dann haben wir geschaut, weil die Verträge ja immer sehr weit voraus waren. Wann ist der beste Zeitpunkt? Wann können wir es stoppen? Und im Nachhinein war es der ideale Zeitpunkt, weil dann Corona später kam und ich habe eigentlich dann noch 2 Jahre lang Programm gemacht für die neue Welt. mich aber dann nicht wohl gefühlt in dem Gefüge, so mit der Stadt und allem drum und dran.
Naja, da muss man jetzt nochmal kurz erzählen. Also es kam dann Corona, Sie hätten ohnehin Riesenstress gehabt als Konzertveranstalter, genau, in der Zeit, ja, wo ja bis heute noch irgendwelche Ausgleichszahlungen rückgefordert werden und das alles noch ganz offen ist. Also da sind Sie wahrscheinlich froh, wirklich so dran vorbeigekommen zu sein mit dem blauen Auge. Aber Sie haben dann die Stadt beraten und für die Stadt gearbeitet.
Das war noch vor Corona. Dann nachher eben nicht mehr. Nach zwei Jahren habe ich aufgehört. Und habe dann gesehen, was während Corona passiert, dass eben da wenig Hilfe für die privaten Veranstalter. Es gibt ja nicht viele private Veranstalter in Ingolstadt, aber zwei, drei gibt es eben schon. Und mit der einen von der Eventhalle bin ich halt gut befreundet, David Krebs und der Birgit Giesel. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Stadt die im Stich lässt, die haben auch Mittel bekommen, Bundesmittel für Kulturförderung, man hätte ja auch städtische Veranstaltungen machen können und denen mit, dadurch mit Raummieten einfach Zuschüsse geben können. Ja. Aber ist alles nicht geschehen. Dann habe ich mir gedacht, wir setzen jetzt eine Konkurrenz an. Denn wie ich aufgehört habe, war damals das Gespräch mit dem Kulturreferenten, bitte übergeben Sie uns die Festivals, dass das nicht verloren geht. Ich habe es gemacht, die waren beide gut gestanden damals, natürlich mit Zuschüssen, aber war top. Und man hat dann einfach die Sachen abgebaut. Beim Blues hat man gesagt, das ist uns zu viel Arbeit und streicht es einfach. Ja? Und das heißt, bauen wir eine Konkurrenz auf.
Wenn Sie jetzt mal schauen, jetzt wo es eine Zeit lang ja her ist, jetzt gerade vor einem Jahr, hat man gesagt, sind die letzten Maßnahmen ausgelaufen, Corona-mäßig. Wenn Sie sich die Kulturszene in einer Stadt wie Ingolstadt anschauen, wie viel ist weggebrochen, was ist übrig geblieben, wie hat sich's verändert?
Also an großen Sachen relativ viel. Ein wunderbares Open-Air-Festival ist weg, das Open Flair ist weggebrochen, das Frauenfestival ist weggebrochen, der Oktober ist eine Frau. Man hat ein neues gegründet, sehr kleines Farmfestival heißt es. Bluesfest ist komplett weg. Kabaretttage, eine der bedeutendsten Veranstaltungen aus Deutschland, vor allem was Nachwuchs betrifft und was österreichische Kabarettisten betrifft, wurde von 60 Terminen auf 15 runtergeschraubt und nicht mehr als Ereignis konzipiert, sondern läuft jetzt über 13 Monate. Und das ist ein Unsinn. Ganz interessant ist nämlich, wie jetzt der Jazz-Tageleiter, der Jan Rotter, aufgehört hat, hat man Wolfgang Hafner als neuen Leiter gewonnen und dem sein erstes war, er will das wieder zum Ereignis machen, Jazz-Tage, also verkürzen die Zeit und dann mit einem Top-Ereignis das Ganze machen.
Sie sind halt auch einfach nicht mehr dabei, das kommt ja noch erschwerend in der Veränderung, weil Sie jetzt logisch, Konkurrenz machen mit Ihren Veranstaltungsreihen, aber es hat sich in der Zeit ja auch die Technik und die Branche insgesamt weiterentwickelt, also als Sie die neue Welt übernommen haben, ich habe das gestern nochmal nachgeschaut, weil ich es gar nicht glauben konnte, als Sie die neue Welt übernommen haben, Anfang der 80er, da ist gerade die CD erfunden worden.
Stimmt.
Ja? Heute, haben Sie überhaupt noch CDs? Heute streamt alles jeder.
Nein, ich habe viele CDs.
Haben Sie noch viele? Auch die Schallplatten noch von damals?
Schallplatten noch, die ich momentan bei eBay einiges verkaufe. Ja. Aber ich war nie Spotify-Mitglied oder sowas. Ich verstehe das nicht, dass Leute, wir wissen alle, was für ein Problem das ist, dass sie so Streamingdienste abonnieren. Das macht das alles ja auf Dauer kaputt. Und ich glaube auch, man sieht es an der Renaissance der Vinylplatte, dass das sich wieder ändern wird.
Es gibt auch Leute, die sagen, dadurch sind aber die Einstiegshürden und Schwellen so viel niedriger geworden, dass jetzt Menschen auch die Chance haben, was zu veröffentlichen und vielleicht gehört zu werden, vielleicht nicht so gut bezahlt zu werden, aber gehört zu werden, die vorher niemals einen Fuß über die Tür einer Plattenfirma hätten setzen können.
Klar, das ist immer das ist bei YouTube ja auch. Man bekommt dann, wenn man was anschaut, Empfehlungen für andere Sachen und dann entdeckt man was. Das ist logisch. Also ich finde, heute ist es halt, du bist als Nutzer in der Pflicht, dich selber darum zu kümmern, was zu entdecken. Früher kam das oft übers Radio oder ja, so.
Oder
das
du hörst den einfach. Jetzt muss ich natürlich, ich bin völlig, völlig unparteiisch. Oder du hörst den richtigen Radiosender. Also da werden ja auch
man Glück haben,
manchmal
ja,
Entdeckungen ja, noch mitgeliefert.
Ja, logisch, auf jeden Fall.
Aber die Gefahr der Blase ist natürlich klar in diesen Streaming-Portalen. Sie haben das gar nicht.
Ich mache das nicht, auf keinen Fall. Ne?
Okay.
Ich habe sehr viele Musikblogs abonniert, die auch nichts kosten, aber einfach, wo man sich austauschen kann. Gibt es zwei, drei Blogs, die praktisch jede Neuerscheinung vorstellen und das reicht mir schon.
Mhm. Und wie viele Platten sind es noch daheim, wenn Sie sagen, Sie verkaufen?
Ja, von 5.000 sind es jetzt vielleicht noch 4.000.
Na,
also CDs und LPs zusammen.
Also es gibt noch einiges im Angebot.
Es gibt immer noch, die ganze Schrankwand ist noch voll und man kann man sich auch nicht trennen.
Das ja, hat es denn irgendwas gegeben, wovon Sie beim Aufhören gedacht haben, ach, so dafür habe ich jetzt endlich Zeit?
Ja, das habe ich mir einmal gedacht. Jetzt hast du Zeit zum Reisen. Ich bin ein Fan von Städtetrips oder auch USA natürlich als Reiseziel immer. Aber es hat leider gesundheitlich nicht geklappt. Das war mein großes Problem. Ich kann einfach nicht mehr längere Strecken in der Stadt gehen. Ich war jetzt in Wien ein paar Tage und sind im Schnitt so 8 bis 10 Kilometer gelaufen. Also bin ich total erschöpft. Mhm. Das ist eine Nachwirkung von Corona. Mhm.
Naja, und Sie haben dann ja auch gleich wieder angegriffen und wieder weitere Geschichten angefangen aufzusetzen und machen das ja bis heute. Da reden wir auch,
das ist klar,
ja. Reden wir auch gleich drüber, weil nach wie vor die Szene in Ingolstadt. Mai, was ist mit dem Lick-Lederer?
Der Lick, ja, da habe ich jetzt auch schon lange nichts mehr gehört, stimmt. Der hatte, glaube ich, irgendwie Probleme psychischer Natur. Ja, ich weiß aber nicht, was aus ihm geworden ist.
Das kann, also aktuell kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir ein Stück von ihm spielen. Und wir haben einfach sicher, dass welcher Ingolstädter Musiker.
Lick ist großartig.
Also da muss man Ihnen unbedingt. Nicht kommen.
Er ist als Mensch großartig, als Musiker so und so.
Und hier ist er. Blues Lick heißt er in dem Fall mit seiner Kombo und das Katzengold. Bayern 2, 1:1 der Talk, heute mit Walter Haber, der jahrzehntelang in Ingolstadt die Kulturszene geprägt hat mit ja, Tausenden von Konzerten, von Auftritten. Wenn man selber sich so lang, so viel, so intensiv immer auch mit Musik ja verschiedensten Genres beschäftigt hat, sind Sie nie in Versuchung geraten, selber Musik zu machen?
Da bin ich absolut untalentiert. Also ganz am Anfang war es so, dass jetzt Geld nicht da war für irgendeine Gitarre oder sowas. Das gab es halt nicht. Und ich habe sehr bald gemerkt, das kann ich nicht. Also ich liebe Musik in allen Richtungen. Und
aber es kann ja nicht sein, dass Sie unmusikalisch sind.
Ja, unmusikalisch nicht. Also meine Kinder sagen, du singst doch so toll und so weiter, klar. Aber wie gesagt, ich habe da auch nicht die Ambitionen gehabt, dass ich da jetzt groß übe und das Klavier spiele oder was. Obwohl ein Klavier jetzt mittlerweile zu Hause habe natürlich. Aber es war für meine Kinder halt da, ja.
Das heißt, die Kinder, die mussten dann,
oder wie? Na, die wollten auch, klar. Ja. Von der Schule her mussten sie ein Instrument lernen, aber sie haben beide, die eine hat Geige und Klavier und die andere Cello und Klavier. Und die Jüngere ist ja sogar so imstande, dass die jedes Instrument in die Hand nimmt und nach 10 Minuten kann sie darauf spielen. Also das ist schon verrückt.
Toll, toll. Gibt es für Sie was, wo Sie sagen, das war ein Konzert meines Lebens, das Sie nie vergessen werden?
Ein einzelnes, schwer. Ich kann bloß jetzt irgendein Beispiel nehmen und das steht aber stellvertretend für viele andere. Ich denke an die Konzerte von Gary Floyd. Ich weiß nicht, ob der noch bekannt ist. Gary Floyd ist aus San Francisco und da haben wir damals diese Reihe gemacht, America the Beautiful. Das war noch vor Amerikaner. Gary Floyd war so ein Festerer, der eigentlich aus der Punk-Szene kam.
Das war ein Konzert, das Sie organisiert haben.
Das habe ich organisiert.
Ich meine, also mein eins, das Sie erlebt haben.
Das ich erlebt habe. Ja, Jimi Hendrix. Aha. Auf Fehmarn damals.
Das ist nicht irgendein Konzert von Jimi Hendrix.
Das war sein letztes Konzert und das war...
Und das, viele Leute wissen es ja gar nicht. Tatsächlich auf Fehmarn. Ja?
Auf Fehmarn, ja.
Deutschland.
Ja.
Wie kam es dazu eigentlich überhaupt?
Es war ein Höllentrip für uns damals. Wir sind da mit einem kleinen VW mit mehreren da hochgefahren. Und dort war dann ziemlich viel Sturm. Das Zelt ist ins Meer hinaus. Und Jimi Hendrix musste den Auftritt am Abend absagen. Ging nicht. Und hat dann am nächsten Tag mittags gespielt. Wunderbarer Sonnenschein. Und das war nicht optimal dann alles. Da hat er sich wohlgefühlt und ja, so haben wir das erlebt.
Konzert Ihres Lebens. Haben wir das erlebt? War da Ihre Frau auch dabei?
Nein, das war nur mit Freunden.
Nur mit Freunden, okay. Frau ist gestorben
am vor einem halben 2. Jahr. September 23,
ja. Ja. Sie sagen, das ist eine von ganz vielen Begegnungen, die Sie schon hatten mit dem Tod.
Ja, es ist einmal natürlich in der Familie natürlich, dass mein Vater sehr früh gestorben ist, mein Bruder sehr jung gestorben ist, eine Schwester meiner Frau und so ging es halt immer weiter. Und ich selber habe halt auch mindestens 3-mal wirklich am Rand des Sterbens gestanden. Also einmal mit einer Herzgeschichte, vor 2 Jahren dann eine Urosepsis gehabt, also eine Blutvergiftung. Wenn da meine Frau nicht so schnell reagiert hätte, hätte ich es nicht geschafft, da waren alle Organe schon angegriffen. Und einmal, das ist die kurioseste Geschichte, ein Angriff von Wespen. Ich habe das Katzenkörbchen auf der Terrasse versucht, zu sauber zu machen, greifen mich Wespen an, Hunderte, und stechen mir alle in den Kopf. Da bin ich umgefallen.
Sind Sie allergisch? Oder?
Schock, überhaupt nicht, ne? Aber es war einfach zu viel.
Bei Hunderten reicht es
ohne Allergie. Aber so habe ich auch gestanden.
Und warum haben die das gemacht?
Ja, weil ich das zu Hause gestört habe. Ich habe mich schon mal gewundert, die Katze sitzt da drin und ist nervös. Ja, gestochen worden ab und zu wahrscheinlich, gell? Aber das machst du es mal sauber und dann passiert das.
Ich frage deswegen, weil Sie in einem Vorgespräch eben gesagt haben, durch diese immer wiederkehrende Begegnung ist auch schon sehr lange und sehr intensiv bei Ihnen ja das Bewusstsein eben, was bei den alten Lateinern Memento Mori geheißen hat. Ja. Also sei dir bewusst deiner Sterblichkeit.
Die Endlichkeit, die ist mir schon bewusst.
Ja.
Ich muss immer an einen Satz denken, den Willi Michel vor 25 Jahren auf der Bühne gesagt hat, wir sind gekommen, um zu gehen. Und genau das ist ja der Punkt, das wollen wir einfach nicht wahrhaben. Und wenn es dann passiert, dass man geht oder jemand anders geht, dann ist man erst einmal nicht drauf gefasst. Und ich glaube, das sollte man, aber man soll sich damit beschäftigen und dann geht es leichter.
Und das geht auch ganz pragmatisch, wenn man aufhört, irgendwo zu arbeiten, weil da haben Sie auch auf sehr viel Wert gelegt, glaube ich.
Ja, es war mir schon wichtig, klar. Ich habe mich schon darauf vorbereitet. Bei uns war nur so alles ausgerichtet, dass ich zuerst gehe und meine Frau überbleibt. Ja, und jetzt ist es ganz anders gekommen. Das ist halt, das, ja, was heißt traurig? Ich glaube, dass es sogar leichter ist, weil ob es meine Frau so leicht geschafft hätte, weiß ich nicht.
Aber man legt Streitigkeiten wahrscheinlich früher bei und einfacher, oder?
Das ja, mir war zum Beispiel, nachdem ich aufgehört habe, ein großes Bedürfnis, diese 5, 6 Leute, wo irgendwo mal ein Zwist gab in den Jahren, es waren ja zum Glück nicht viele, aber die anzurufen und einfach drüber zu sprechen. Und die haben sich alle sehr gefreut. Und es ist alles friedlich ausgegangen. Mir fehlt eigentlich nur noch ein Name, den muss ich noch anrufen. habe ich jetzt immer vor mir hergeschoben, aber dann habe ich es eigentlich alle abgearbeitet. Haben Sie nur ein bisschen
Zeit. In Wien waren es gerade, haben Sie erzählt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Sie nur zum Spaß in Wien waren.
Na, Anlass war der 75. Geburtstag von Hans Tessing, mit dem ich gut befreundet bin. Wir machen ja schon seit 30 Jahren Konzerte. Und als Gast war eben auch noch Eric Bibb dabei, den ich ja 99 als erster in Deutschland präsentiert habe. Und er sagt, da musst du hin, da gehst du hin. Und da haben mich auch eingeladen dann. Und es war ein wunderbarer Abend. Wir haben uns auch nachher dann getroffen, alle zusammen. Ja, das ist einfach schön, diese Freundschaften entstehen. Es ist ja bei diesem ganzen Veranstalter-Dasein, was mich so fasziniert ist, dass wir alle oft bloß 30 Minuten Zeit haben, vor und nach dem Konzert. Mhm. Und man hört oft, nach 5 Jahren fängt man da wieder an, wo man das letzte Mal aufgehört hat. Mhm. Das großartige Freundschaften, würde ich sagen. Ja.
Sie können ja sowieso nicht aufhören, wie gesagt, Sie können es nicht lassen. Sie haben gerade das Ende der Kabaretttage beklagt in Ingolstadt. Dabei gibt es ja jetzt zum Lachen in den Keller. Das ist eine neue Veranstaltungsreihe, die Sie eben zurzeit in Ingolstadt machen. Neben einigem anderen, so nach Lust und Laune steht auf Ihrem, genau. Auf Ihrem Internetauftritt. Was steht an in den nächsten Tagen, in der nächsten Zeit?
Ja, das nächste ist jetzt eine ganz besondere Geschichte. Der Kabarettist heißt Der Tod.
Das klingt nach einer Mordsgaudi.
Der ist aus dem Osten, macht schon seit 10 Jahren Death Comedy.
Death Comedy.
Und was mich an ihm fasziniert, er hat das Palana Solo gewonnen letztes Jahr und hat nicht nur den Jurypreis, sondern auch den Publikumspreis. Und das ist immer eine besondere Auszeichnung. Wenn die beiden Komitees, sage ich jetzt mal, einig sind.
Der Tod kommt nach Ingolstadt.
Dann kommen die Nouvelle
Cuisines. Wann kommt der Tod nach Ingolstadt?
Am 18.04.
Na, dann haben wir das doch gesagt. Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Vielen Dank, Walter Haber.
Dankeschön.
Und weil Sie ein Mensch sind, das musikalische Horizont immer weitergeht und nie aufhört, deswegen kann ich Ihnen auch gut, glaube ich, einen Klassik-Podcast empfehlen. Klassik hören Sie auch?
Ja.
Klassik für Klugscheißer wäre ein Angebot. In der ARD-Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt, mit den Hosts Lauri und Uli. Danke nochmal für den Besuch.
Dankeschön.